Frage wird sein, wie macht man den Waffenstillstand glaubhaft? Angesichts der offenen Ankündigung, gerade von israelischer Seite, dass jede Staatsführung Irans im Grunde ein Ziel eines Attentats werden kann. Also wenn diese Struktur bleibt, dann ist selbst ein Waffenstillstand natürlich kein Frieden, weil das ist im Grunde einfach nur die Entscheidung, jetzt niemand mehr zu killen, bis wir uns anders entscheiden. Und auf dieser Basis wird diese Meeresenge, die ja ein hocheffizientes logistisches Zentrum war, ein Punkt der fundamentalen Unsicherheit bleiben.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.
Seit über 5 Wochen dauert nun bereits der Krieg im Nahen Osten an. Jüngst wurde ein 2-wöchiger Waffenstillstand vereinbart, der aber bisher auf sehr wackeligen Füßen steht. Donald Trump ist erkennbar bemüht, das Ergebnis als, Zitat, totalen Sieg der USA zu verkaufen. Zugleich wird der Iran in vielen Kommentaren als Sieger dargestellt. Die weiteren Verhandlungen sollen auf der Grundlage von 10 Punkten geführt werden, die der Iran vorgeschlagen hat. Auch wenn der weitere Verlauf des Krieges unklar ist, hat schon jetzt die Schließung der Meerenge von Hormuz zu einer enormen Energiekrise mit Folgen für die Weltwirtschaft geführt. Der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, hat den Krieg die größte Bedrohung für die globale Energieversorgung in der Geschichte genannt.
This crisis, as it stands now, 2 oil crises and 1 gas crisis put all together. And, if I may, not only oil and gas, some of the vital arteries of the global economy, such as petrochemical, such as fertilizers, such as sulfur, such as helium, their trade is all interrupted, which would have serious consequences for the global economy.
Schon jetzt sei die Situation also schlimmer als die Ölkrisen der 70er Jahre und die Gaskrise infolge des Ukraine-Kriegs kombiniert. Mit Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker und Professor an der Columbia-Universität in New York, wollen wir uns die Krisensituation heute einmal genauer anschauen.
Aber das soll nicht unser einziges Thema sein. Im zweiten Teil sprechen wir über den 15. Fünfjahresplan, den die Volksrepublik China kürzlich veröffentlicht hat. Dabei handelt es sich um ein strategisches Planungsinstrument, in dem die chinesische Führung für die nächsten 5 Jahre eine Reihe von Entwicklungszielen festlegt. Uns interessiert dabei besonders, wie weit Chinas Klimaambitionen gehen und was daraus folgt für die Klimakrise. Mein Name ist Jörg Haas.
Und ich bin Sarah Ribbert.
Und das ist Märkte, Mächte, Emissionen, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Gespräch mit Adam Tooze wurde am Dienstag, den 7. April, aufgenommen, noch vor der Vereinbarung des 2-wöchigen Waffenstillstands. Adam, wir sprachen schon vor knapp einem Monat bereits über den Krieg am Persischen Golf. Du hast damals schon von der Schließung der Meerenge von Hormuz als Armageddon, als Supergau für den Weltmarkt gesprochen. Was hat sich seitdem getan und wie blickst du heute auf die Situation?
Ja, man muss sich gewöhnen an diesen Krisenrhythmus. Und was wir bisher gesehen haben, ist nicht ein Herzinfarkt, muss man sagen, sondern aber ein, vielleicht könnte man das als steigende Fieberkurve beschreiben. Also das Dramatische für die Weltwirtschaft im Großen gesehen ist natürlich der Ölpreis, der sich nicht ganz verdoppelt hat, aber wir waren ja bei rund $60 pro Barrel und die Preise haben sich ja mehr oder weniger stabilisiert, könnte man sagen. Stabil ist schon sehr viel gesagt, aber der Pegel jetzt der letzten Wochen ist so um $110. Die Befürchtung ist, dass es höher gehen könnte. Real gerechnet wären wir dann auf dem Niveau von 2008, also vor der großen Finanzkrise, wo wir Rekordhöhen erreicht haben, die dann vergleichbar mit den absoluten Spitzenwerten in realem Geld gerechnet der 70er Jahre. Wobei aber Öl als Anteil an der Weltwirtschaft eine wesentlich kleinere Rolle spielt, weil die Welt ist reicher geworden und Rohstoffe sind dementsprechend von der finanziellen und wirtschaftlichen Seite her gesehen, wiegen weniger in der Waage, als sie es damals taten. Von den Lieferketten her ist natürlich ein Engpass, egal wie viel es kostet. Wenn man das Zeug nicht raufkommt, hat man Probleme. das ist, glaube ich, die Situation. Das große Problem ist, dass wir die Unsicherheit einfach nicht abwägen können. Wir wissen nicht, was die Logik dieses Krieges ist. Oder die einzige Logik ist eine zerstörerische. Die ist relativ klar und die geht von Israel aus. Es ist klar, dass die Netanyahu-Truppe, die israelische Rechte, mit einer Enthauptung und Zerstörung Irans sich zufrieden geben kann. Was das amerikanische Interesse ist, es ist viel vage. Aber das lässt dann auch die wirtschaftlichen Berechnungen gewisserweise ins Leere laufen, weil man nicht abschätzen kann, was die zugrunde liegende Logik eigentlich ist. Das heißt, also vor Vergleich mit 22 aus europäischer Perspektive will ich warnen, weil die Gaspreise bei weitem nicht auf dem Deckel liegen. Sie haben sich ja damals verzehnfacht. Da sind wir, dass, wenn man eine Grafik macht, die bei 22 würden und 26 einnimmt, dann sieht man kaum den Anstieg. 21 waren die, also schon vor dem Krieg waren die Gasmärkte ja in einer absoluten Unordnung. Da sind wir noch nicht. Und es gibt, glaube ich, wenig Grund zu glauben, dass wir dahin kommen. Die Strukturen haben sich ja tatsächlich verändert. Zu wenig in Richtung Erneuerbaren, aber die Gaslieferketten haben sich diversifiziert, sind etwas robuster. Die Frage wird sein, wer sind die Schwachen, wer sind die Verlierer, wo sind die Schwachstellen? Und das werden nicht die reichen und kaufkraftpotenten Länder wie die Europas oder China oder Japan. Die werden zu ihren Energiequellen und ihren Rohstoffen kommen. Und wo man sich Sorgen machen muss, sind die ärmeren und eher gestressten Importeure.
Ich denke, wir kommen ja auf jeden Fall noch im Laufe des Gesprächs auf die Verlierer auch von diesem Krieg zu sprechen. Jetzt gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass es jetzt auch einige Frachter tatsächlich gibt, die Meerenge passieren. Also Iran hat ja auch angekündigt, dass sie die jetzt zumindest teilweise öffnen wollen für nicht feindliche Schiffe, eventuell auch mit der Einführung einer Mautgebühr. Denkst du, damit ist jetzt die Krise vorbei?
In keiner Weise. Ich meine, A muss man ja sagen, strategisch ist es ja ein zutiefst ironisches Konsequenz des Krieges, dass Iran im Grunde jetzt wirklich zum Kontrolleur dieser Meeresenge wird, weil das war ja gerade die Situation, die verhindert werden sollte. Und jetzt verlangen die dort Maut. Ich meine, insgesamt ist das natürlich kein Grund zur Panik. Ägypten verlangt ja im Suezkanal auch Maut. Aber die Verhältnisse mit Iran sind natürlich anders. Und das Problem, das man einfach umgeht, ist das politische Problem. Dies ist ein politischer Krieg. Es gab zu diesem Krieg keinen unmittelbaren militärischen Anlass, sondern es ist eine, wie wir auf Englisch sagen, ein War of Choice. Also ein gewählter Krieg seitens Israels und Amerikas gegen Iran. Und die Frage wird sein, wie kommt man zu einem Waffenstillstand und wie macht man den glaubhaft? Angesichts der offenen Ankündigung, gerade von israelischer Seite, dass jede Staatsführung Irans im Grunde ein Ziel eines Attentats werden kann, wenn es ihnen einfach mal passt. Und ich meine, Trump hat ja darüber gewitzelt, dass wir besser nicht sagen, mit wem wir in Iran verhandeln, weil die Israelis sie killen. Also wenn diese Struktur bleibt, dann also diese zutiefst fundamental verunsicherte Struktur, dann ist selbst ein Waffenstillstand natürlich kein Frieden, weil das ist im Grunde einfach nur die Entscheidung, jetzt niemand mehr zu killen, bis wir uns anders entscheiden. Und auf dieser Basis wird diese Meeresenge, die ja ein hocheffizientes logistisches Zentrum war, ein Punkt der fundamentalen Unsicherheit bleiben. Und da kann man Maut zahlen und irgendwelche Absprachen mit den revolutionären Garden machen, wie man will. Aber im Grunde bleibt die Frage immer im Raum, ja, und was ist, wenn die Israelis und die Amerikaner jetzt irgendwann mal anders entscheiden? Und die Frage ist dann, ob es ohne Regime-Change, und zwar nicht in Iran, sondern in Amerika und Israel, längerfristig in irgendeiner Weise hier, dass man überhaupt von einem Frieden reden kann, ist es nicht nötig, dass diese beiden, in diesem Fall die Aggressoren, ihre glaubhafte Versprechen machen können, dass sie zum Frieden stehen. Und ich meine, was würde das möglich machen? Und das verändert einfach die Lage in dieser Meeresenge in ganz fundamentaler Weise.
Ja, du hast damit eigentlich auch schon ein bisschen einen Teil der Frage beantwortet, die wir da als nächstes vorgesehen haben, nämlich die Frage, wenn es jetzt irgendeine Form von Waffenstillstand gibt, pendelt sich die Weltwirtschaft wieder ein?
Ja, die Weltwirtschaft tut es, klar. Ich meine, die Weltwirtschaft ist ja, was weiß ich, über 100 Billionen, also 100.000 Milliarden Dollar. Nur ein Teil des Welthandels geht durch Hormuz. Es ist eben nur ein Teil der fossilen Energieflüsse. die wirklich reichen Volkswirtschaften haben ja ungeheure Flexibilität und einfach auch Kaufkraft. Ich meine, man muss ja nur an Deutschland denken, 22, als Habeck dann durch die Welt gaukelte und das Checkbuch spielen ließ und sich irgendwelche LNG-Ladungen eingekauft hat und dass dann auf einmal dann doch die Terminals schnell da waren, die man braucht. Ich meine, alles das lässt sich verändern für reiche, potente Staaten, die eben, die können, wie man den Klimabereich sagen machen würde, Adaptation machen. Die haben die Fähigkeiten dazu. Das heißt, die Weltwirtschaft wird sich adaptieren, ist klar. Aber dieser Knotenpunkt, der ja im Grunde ein hocheffizientes, wie gesagt, logistisches Rohmaterial-Energiezentrum war für vor allem, es geht ja im Grunde um Asien, die in der vorigen Sendung, 85% des Energieflusses gingen ja von dort aus nach Asien. Und das sind ja die schnell wachsenden und großen Volkswirtschaften in der Weltwirtschaft. Die werden sich umstellen müssen und sie haben die Möglichkeiten dazu, aber eben gestaffelt. Also China ganz oben und Japan und Südkorea. Und dann geht's die Leiter runter und Indien ist vermutlich zu groß und man wird sich um Indien kümmern, aber dann kommt man bei Thailand und Pakistan und Sri Lanka an und dann muss man sich wirklich fragen. Und in der Nachbarschaft ist natürlich Ägypten auch dort als Knackstelle. Und das sind die bekannten, ich meine, in jeder Diskussion, die wir jetzt seit Jahren haben, sagen wir mal Covid-Schock 22, es sind immer wieder die gleichen Schwachstellen, auf die wir zu sprechen kommen.
Ja, ich habe anfangs schon erwähnt, Fatih Birol hat es gesagt, es geht um weit mehr als nur um Öl und Gas. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon intensiv über manche der Sekundärfolgen gesprochen, Mineraldünger, Welternährung, aber auch Schwefel und Schwefelsäure als Grundchemikalien. Und ich fand, du hast das damals ganz gut gesagt, dass wir jetzt alle irgendwie anhand solcher Schocks natürlich auch immer feststellen, wie entscheidend sind denn manche dieser Transportwege und welche Effekte ergeben sich, was wird dort eigentlich alles produziert, was für verschiedene wirtschaftliche Bereiche relevant ist. So, und ein Bereich, worüber wir noch nicht gesprochen hatten oder ein Grundstoff eher, ist Helium, was eben besonders für den Bereich der Halbleiterfertigung sehr relevant ist. Und da ist Katar nach den USA der zweitgrößte Produzent. Es geht um ungefähr 30% der Weltproduktion, die dort produziert werden. Und es steht jetzt nun zu befürchten, dass es eine Heliumknappheit geben könnte, was sich wiederum ja auswirkt auf die Lieferketten im Bereich Chips, AI-Boom, aber natürlich auch die Börsen und indirekt dann die Industrieproduktion. Wie denkst du, welche massiven Folgen wird das haben?
Ja, das ist ja tatsächlich ein ganz fundamentaler Punkt auch für die Volkswirtschaftstheorie. Wie verstehen wir ein System, das so komplex ist wie die Weltwirtschaft? Und es gibt ja von neoliberaler Seite her, also bei den Ordoliberalen, bei Hayek vor allem, ja diese Großthese, dass im Grunde die Marktwirtschaft so wichtig ist, weil sie uns von der Last entbürdet, die Wirtschaft wirklich zu verstehen. Niemand muss verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Es gibt ein ganz bekanntes Beispiel. Wer von uns weiß, wie ein Bleistift produziert wird? Ich meine, niemand verwendet Bleistifte mittlerweile, aber damals war das ein wichtiger Punkt. Und die Antwort ist, niemand muss wissen, wie man einen Bleistift produziert, weil der Markt oder die Lieferkettensysteme, die wissen das und zwar arbeitsteilig. Und dann kann man für wenige Pfennig, damals Cent heute, einen Bleistift kaufen. Und das ist das alles. Es ist also hochgradig informationseffizient. Und diese Schocks haben diesen umgekehrten Effekt, wo wir auf einmal merken, oh Gott verdammt, zunächst haben wir nicht an Dünger gedacht und jetzt kommt Helium auch noch dazu. Und Helium ist ein Nebenprodukt der Gaserzeugung, also so wird es effizienterweise hergestellt. Und man braucht es, wie ich jetzt gelesen habe, wie wir alle lesen, für diese Lithografie, vor der wir ja auch neulich erst erfahren haben, dass sie das Allerwichtigste der ganzen Welt sind. Also diese Maschinen, die in den Niederlanden her produziert werden, die diese 2-Nanometer-Chips produzieren können, die müssen gekühlt werden mit einem möglichst neutralen Gas und dafür ist Helium perfekt geeignet. Das Problem ist, es verdampft, wenn es nicht, glaube ich, auch minus 296 Grad Celsius gekühlt wird. Das heißt, dann kommt es in Fässer. Die Fässer selbst sind ungeheuer teuer, weil die so doppelt gelagert sind. Und jetzt sind die Fässer alle auf der falschen Seite der Hormuzstraße, sodass die Kapazität auch nicht ohne weiteres umgelagert werden kann nach Louisiana, nach Texas, wo man auch Helium produzieren kann. Das heißt, selbst für die Amerikaner Helium genug produzieren, haben wir nicht genug Fässer, um das Zeug nach Ostasien zu transportieren, wo es dann in diese niederländischen Maschinen gekippt wird, damit die Taiwanesen die Chips produzieren können. So, auf einmal, oh Gott, der Boden fällt uns unter den Füßen weg. Chaos ist angesagt. Und dann muss der Volkswirt wieder ran und sagen, okay, ja, hört sich schlimm an, aber warum sind die Lieferketten so organisiert, wie sie sind? Sie sind so organisiert, wie sie sind, weil es sich lohnt und rentiert. Das heißt, es ist ein effizienzorientiertes System und ein kaufkraftorientiertes System. Und jetzt kann man ja bei der Financial Times nachlesen, dass die Produktionskosten bei Chips, das Verhältnis von Helium zu den allgemeinen Kosten ist $10 Helium für 15.000 andere Produktionskosten. Das heißt also, Helium macht einen winzigen Bruchteil der Produktionskosten aus. Man muss es haben, aber es kostet praktisch nichts angesichts der Effizienz dieser globalen Lieferkette. Die Antwort ist also, dass die steinreichen Firmen, ich habe gerade gelesen, Samsung hat im ersten Quartal dieses Jahres über $37 Milliarden an Gewinn gemacht. Nicht um Umsatz, an Gewinn. Also glaubt irgendjemand, dass Samsung seine ungeheuer profitable Speicherchip-Produktion einstellen wird, weil sie diese $10 nicht mobilisieren können? Natürlich nicht. Jeder Helium-Lieferant in der Welt wird versuchen, jetzt diese Gelegenheit auszunutzen, neue Kundschaft in Südkorea, in Taiwan zu bekommen, die sonst das Zeug sich bei Katar erworben haben. Und das Gleiche wird wohl auch für die medizinischen Geräte gelten, die das, die Helium auch verwenden. Das heißt, die Lieferketten sind nicht, das ist nicht nur Ingenieurwissenschaft. Es ist Ingenieurwissenschaft, es gibt Engpässe, sie sind real, man kann mit der Physik und mit der Materialität nicht diskutieren, aber man kann sie manipulieren und dass die Mittel, die angewendet werden für diese Manipulation, die sind wirtschaftlich bestimmt und die Anreize für Helium, für Samsung sind einfach, sie können diese Fließbänder ja nicht stillstehen lassen, wenn sie jetzt für zig hundert Millionen sich diese Geräte in den Niederlanden kaufen. Das heißt, sie werden ihr Helium bekommen. Die Chips werden uns nicht ausgehen. Aber irgendjemand anders, der tiefer in der Prioritätenliste ist, der aus irgendwelchen Gründen, die mir jetzt total schleierhaft sind, auch Helium braucht, die werden vermutlich Probleme haben. Und daran wird sich dann, genau wie die Volkswirte es auch sagen, die unausgesprochene Prioritätenliste der Gesellschaft wird sich manifestieren in der Frage, wer kommt jetzt an das Helium? Und wenn es uns so scheint, dass die Chips durchaus wichtig sind und wir sind auch bereit, für sie zu zahlen, dann wird es auch Helium für Chipsproduktion geben. Also so weit hilft die VWL und die Volkswirtschaftslehre noch, dass sie solche Verbindungen dann auch wirklich erhellen kann. Es gibt wenig Engpässe in der Welt, die mit genügend Geld innerhalb von, sagen wir mal, Monaten nicht umgangen werden können.
Ja, gehen wir noch mal ein bisschen auf die außenpolitischen Folgen dieses Krieges eingehen. Ich habe im US-Magazin Politico mal den Vergleich gelesen, dass die USA jetzt einen sogenannten Suez-Moment erleben würden. Suez, das war eine Krise 1956. Da haben Frankreich und Großbritannien zusammen mit Israel die Nationalisierung des Suezkanals aufhalten wollen gegenüber Ägypten und haben sich dann zurückziehen müssen. Und also das war für viele so das Zeichen, das war das Ende der großen Kolonialmächte Frankreich und England und ihrer Empires. Ob das jetzt so der richtige Vergleich ist, weiß ich nicht. Aber Adam, ist sowas jetzt der Moment, wo das amerikanische Imperium ein Stück weit einen schweren Schlag bekommt?
Ja, ich finde es bezeichnend, dass diese Analogie gezogen wird. Es ist durchaus nicht irrelevant, denke ich, denn es geht ja in Iran ja letztendlich auch um Souveränität. Also das, was das Regime zusammenhält und das, was man zu sehr, also wirklich unterschätzt im Westen, ist, natürlich ist es ein islamistisches Regime, ein Unterdrückungsregime. Vor wenigen Monaten haben wir das ja in aller Brutalität gesehen, aber es ist eben auch ein nationalistisches Regime der Selbstbehauptung. Und im Iran geht diese Geschichte ja weit zurück, 100 Jahre plus, aber vor allem in die 50er Jahre und vor allem in dem Umsturz also von Mossadegh, in dem Versuch, ein republikanisches, demokratisches Regime in Iran zu etablieren, das von den bildenden Amerikanern durch Geheimdienstmittel destabilisiert wurde und was zu einem Coup führte und zur Wiedereinsetzung des Schahs. Und er stürzt dann 1979. analog dazu eben auch in Ägypten in den 50er Jahren der Versuch, diese Ressource, Engpass, Suezkanal zu nationalisieren und dann die Reaktion in ähnlicher Kombination der damaligen noch Großmächte, imperiale Mächte, Frankreich und Großbritannien, mit Israel als Trittbrettfahrer und ein bisschen mehr als Ansporn und als Nutznießer. Der große strukturelle Unterschied ist, dass die Eisenhower Administration, die ja nicht wirklich konsultiert wurde bei diesem, man muss sagen, Anschlag auf Ägypten, sich, sagen wir mal, ablehnend bis neutral stellte und damals die UN noch funktionierte als sanktionierende Oberaufsicht der internationalen Ordnung. Man kann geradezu nostalgisch sein für diese Zeit, in dem aus dem Weißen Haus gesagt wurde, hier machen wir nicht mit. Und ich meine, Eisenhower war ja der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte bei D-Day 44. Das ist also ein Mann, der tief im Atlantizismus drinsteckt, so wie sich die gegenwärtige Generation überhaupt nicht vorstellen kann. Er hat einen Brief verfasst für den Fall des Scheiterns von D-Day, seinen eigenen Rücktritt. Ich meine, also jemand, der wirklich die allerhöchste Verantwortung getragen hatte, und er sagt einfach, nee, das machen wir nicht mit, und zwar, wir verweisen das an die UN und lass die UN entscheiden, was jetzt geschieht. Und dort gab es natürlich dann im Sicherheitsrat und im General Assembly ein Aufbegehren gegen dieses Gewaltige. Wenn man sich die Flotte ansieht, die die Briten und die Franzosen damals mobilisieren konnte, das relativiert die amerikanische Streitmacht heutzutage. Also Großbritannien und Frankreich hatten ja jeweils mehrere Flugzeugträger. Das verwundert mich immer, wie das damals möglich war, was für eine Kostenexplosion es gegeben haben muss, damit wir das nicht mehr tun können. Fallschirmjäger, alles drum und dran, also richtig Zweiter Weltkrieg mäßig. Und das Ganze wurde dann wieder eingehegt. Und die Situation im Moment ist ja dramatisch, unter anderem, weil es diese einhegende universale Macht ja nicht gibt, die Amerikaner und die Israelis in die Schranken weisen könnte. Und die Europäer nützen sich dafür überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja wirklich die tiefste Blamage. Und unter anderem muss man wiederum nach Deutschland schauen und sagen, was ist denn hier los? Warum könnt ihr nicht in vernünftiger Weise über diesen offensichtlichen Rechtsbruch sprechen? Und zwar sind das Wiederholungstäter, Gottverdammt nochmal. Das kommt ja nicht aus blauem Himmel, sondern die Amerikaner und Israelis haben ja letztes Jahr Krieg gegen Iran geführt. Und dann haben die Israelis auch noch Krieg gegen Katar geführt. Und dann war es den Amerikanern zu viel. Aber damals hat man ja auch die Prioritäten gesehen. Und im Hintergrund ist natürlich Oktober der 7. Also zunehmend scheint mir, dass wir das in Analogie besser zu 2001, zu 9/11 lesen müssen. In dem Sinne, dass hier einfach ein transatlantischer, also man muss nicht ins Konspirative verfallen. Es gibt zwischen Washington und Israel ein neokonservatives Grundverständnis innerhalb einer großen und einflussreichen Gruppe von Entscheidungsträgern, zum Teil Israeli, zum Teil nicht Israeli, auf der amerikanischen Seite auch mit großem Gewicht. Und die setzen diesen Krieg fort, den sie über Jahrzehnte schon beabsichtigt haben. Und das ging unter Biden los mit dem grünen Licht für den israelischen Angriff auf Lebanon. Und das setzt sich jetzt fort. Und das ist, glaube ich, das Drama der gegenwärtigen Situation. Und es gibt jetzt, wie auch 2003, im Grunde keine globale Instanz, die in der Lage ist, noch weniger als 2003, wo die Bush-Administration zumindest versuchte, im UN gewisserweise seine Situation zu begründen. Das ist ja nicht mehr. Denen ist das wurscht. Das heißt, in diesem Sinne sind wir in einer noch dramatischeren Situation als in den 50er Jahren oder selbst 2003.
Ich würde noch einmal ganz kurz auf das Thema, was sind denn die Verlierer und Gewinner von dieser Situation? Das hast du ja anfangs schon kurz angesprochen. Und also ich glaube, auf Verliererseite kann man das ja relativ klar benennen, dass das vor allem auch viele der Entwicklungsländer sind, die eben nicht finanzstark sind und die zum Teil auch stark von Energieimporten, gerade natürlich fossile Brennstoffe, abhängig sind. Und da hat man jetzt ja auch schon gesehen, dass da auf Finanzmärkten es ziemlich starke Reaktionen gab, ne? Also es gab Risikoaufschläge auf Staatsanleihen viele dieser Staaten, weil eben die Vermutung ist, sie werden in Zukunft Probleme haben, ihren Schuldendienst zu bezahlen und deshalb rechnet man jetzt von vornherein ihnen höhere Zinsen an. Und da gibt es eben mehrere Länder, afrikanische Länder, aber auch Pakistan, was ja hier auch schon im Podcast häufiger Thema war, die jetzt eben besonders gefährdet sind und die jetzt vor einem doppelten Problem im Prinzip stehen. Sie brauchen eigentlich neue Kredite, um die gegenwärtige Situation finanzieren zu können. Und es möglichst erträglich auch für große Teile ihrer Bevölkerung zu machen. Und gleichzeitig haben sie aber hohe Schuldenzahlungen, von denen auch dieses Jahr schon sehr, sehr viele fällig sind. Das heißt also, sie sind da eigentlich in so ein bisschen in so einem Teufelskreis, aus dem sie jetzt selber alleine wahrscheinlich nicht richtig rauskommen werden, zumindest kurzfristig nicht. Also bei all den Sorgen, die wir uns hier machen und irgendwie steigende Öl- und Gaspreise, gibt es eben andere, die da ganz, ganz anders von betroffen sind. Und das sollten wir, glaube ich, nicht vergessen.
Ja, bitte. Ich meine, da kann man ja richtig ungeduldig werden. Mein Gott, Leute, also ihr habt keine Probleme. Ehrlich, full stop. Ich meine, das ist nicht 22. Und ja, diese Boston University-Studie, auf der ihr mich aufmerksam gemacht habt, sollten wir in die Shownotes reinschreiben. Das ist sehr, 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 sehr gut gemacht. Und der interessante Punkt für uns ist, glaube ich, auch so ein bisschen so Geoökonomik, Geopolitik zu vermitteln hier. Ich meine, es sind immer die gleichen Krisenfälle, aber aus strukturellen Gründen. Das heißt also, diese Liste, die wir immer wieder machen, ist ja nicht willkürlich, irgendwelche Entwicklungsländer, sondern es hat ganz bestimmte Faktoren, die bestimmen, wer jetzt dran ist. Und diese Faktoren zu verstehen, dann wird es auf einmal gar nicht mehr willkürlich. Das heißt, in diesem Fall ist klar, dass die entscheidende Frage ist, also wie abhängig bist du von importierten Fossilen, die du mit Dollar zahlen musst, und wie reich bist du? Also wenn du China bist, hast du natürlich eine Riesenimportnachfrage nach dollardenominierten Öl und Rohstoffen, alles Mögliche. Aber du bist, ich meine, sie machen ja einen Handelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar in diesem Jahr. Sie suchen geradezu nach Dingen, für die sie Dollar zahlen können. Also China hat wirklich kein fundamentales Problem. Es gibt vielleicht ein paar Lieferengpässe hier und dort, ein paar Raffinerien, die das billige iranische Öl verarbeitet haben. Das ist eine Volkswirtschaft der Größe von ganz Europa. Sie haben nicht die Probleme. Ganz am anderen Ende hast du zum Beispiel ein Pakistan oder ein Bangladesch. Und dann kann man zwischen den beiden kann man auch unterscheiden. Pakistan ist wirklich im Fadenkreuz. Hohe Öl- und Energieabhängigkeit. Hoher Anteil an Remittances, das heißt von Gastarbeitern aus Südasien in der Golfregion, weit unterschätzt als Faktor, sehr, sehr entscheidend für das Wohlergehen von Familien und Dörfern in großen Teilen von Südasien. Und keine Kaufkraft. Pakistan ist arm, es hat kein Entwicklungsmodell, anders als Bangladesch und Indien, die rapides Wachstum haben. Denn wenn du Geld leihst, ist ja das Entscheidende, auf einmal das unmittelbare Risiko, dann auch die Aussicht. Und für Indien und Bangladesch kannst du immer irgendwie eine Story zimmern, die sagt, okay, im Moment haben sie Probleme, aber sie kommen und dann sind sie für das Geld gut. Für Pakistan kannst du diese Story nicht so ohne weiteres strecken. Das gleiche für Ägypten zum Beispiel. Hohe Importabhängigkeit, die ganze Krisengeschichte über die letzten Jahre seit Covid, IWF-abhängig, Probleme mit der Devisenzahlung und kein starkes Wachstumsmodell. Und wenn du das, du kannst dann die Regressionen machen und du siehst in den Statistiken diese strukturellen Merkmale, die man sich durchaus auch merken kann. Also diese Liste ist, die wir aufzählen, da gehört keine große Expertise dazu. Es gibt, sagen wir mal, 20, 30 große Länder mit großen Bevölkerungen. Da ist natürlich Pakistan ganz am oberen Ende. Und dann kann man sehen, wie diese strukturellen Faktoren dann, genau wie du sagst, Sarah, diese Yields bestimmen. Und die Leute in den Finanzmärkten sind ja auch nicht smarter als wir. Die machen genau die gleiche Rechnung und sagen, was verkaufe ich heute? Und sie sagen, okay, ich suche mir die billigen Länder, die hohe Ölabhängigkeit haben, da will ich raus, und zwar schneller als alle anderen. Das heißt, möglichst schnell entscheiden daraus, und dann steigt eben dann auch die Rendite, gerade für diese Anleihen.
Zu Pakistan haben wir ja auch mal eine Folge gemacht, die sich mit diesem Ausbau von Solarenergie beschäftigt hat, der da doch zeitweilig sehr rasch vorangegangen ist. Und ich habe auch schon eine Analyse gelesen, die zeigt, dass dieser Solarausbau die jetzige Krise zumindest in einem gewissen Umfang mildert. Also auch das
absolut
ist,
tut sie, weil ja die Kraftwerke, die Pakistanis sich hingestellt haben, waren ja vor allem Kohle ein bisschen, aber vor allem LNG. Das war ja damals angesagt in den 2010er Jahren, wurde sehr gefördert. Ist natürlich auch weniger schmutzig als Kohle. aber eben ungeheuer marktsensibel. Und das hat man nicht mitbedacht. Und es ist ja gerade eine Reaktion auf diese dann überteuerten gasproduzierten Strom. Das ist eine bürgerliche Schicht dann in Pakistan, die sich die neuen chinesischen Solaranlagen kauft. Und die sind ein bisschen gepuffert. Man muss sich um die ärmere Bevölkerung in Pakistan, da muss man sich Sorgen machen. Und die haben ja unglaubliche Dinge gemacht. Sie haben zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr in großen Teilen Pakistans, der ist jetzt umsonst für Monate, weil die gemerkt haben, sie wollen nicht, dass die Leute ihre Tuk-Tuks fahren. Und stattdessen kann man jetzt umsonst Bus fahren in Pakistan. Ich meine, das sind moderne, die haben gewisserweise die Deutschlandkarte für Pakistan eingeführt. Das sind moderne Anpassungsmuster, die wir sehen, selbst in gestressten Ländern wie Pakistan.
Lass uns jetzt mal zu unserem zweiten Thema übergehen, dem 15. Fünfjahresplan Chinas.
Der Volkskongress in China hat seine jährliche Sitzung beendet. Das Besondere diesmal war, dass die fast 2800 Abgeordneten nicht nur über den Arbeitsbericht der Regierung abstimmten, sondern auch über einen Fünfjahresplan, der langfristige Vorgaben vor allem für die Wirtschaft macht.
Außerdem es ist ja, also wenn man das jetzt nicht so kennt, ne, China hat alle 5 Jahre einen neuen Fünfjahresplan, den sie rausbringen, indem sie dann so ein bisschen die Planungsprioritäten für die nächsten Jahre bestimmen. Und vielleicht kannst du jetzt zu Beginn einfach mal ein bisschen einordnen, Adam, was für eine Bedeutung hat dieser Plan? Wie kommt der zustande?
Ja, ich meine, wenn das ein bisschen traditionell anmutet, dann ist das wahr. Ich meine, das geht zurück auf die maoistische Zeit und die wiederum geht zurück auf die stalinistische Zeit. Das ist also eine direkte Erbschaft, eine Fortführung des sowjetischen Modells zunächst. Und das ist das 15. Also es ist natürlich ein bisschen frivol, der Vergleich, aber es ist vergleichbar mit Wahlen für den Bundestag oder so etwas. Das ist ein Rhythmus im chinesischen politischen System. Da früher waren das wirklich wie Spreadsheets, die haben da alles durchgerechnet. Seit den 2000er Jahren hat sich auch der chinesische Begriff verändert. Das wird nicht wiedergegeben in der Übersetzung. Aber mittlerweile heißt das mehr so 5-Jahres-Zielsetzung oder Strategie oder Leitlinie. Aber man muss das wiederum, um das zu übersetzen, und ich meine das nicht frivol, aber es ist ein bisschen wie ein Koalitionsvertrag. Also die Kommunistische Partei Chinas, das sind 130 Millionen Menschen, 10% der Bevölkerung, verteilt in allen Behörden, jede Firma, jede Institution Chinas sitzen die Parteigenossen mit drin. Und sie und der Staatsapparat, von dem ja dieser Plan ausgeht, müssen sich, und das ist ein 2-Jahres-Prozess, gewisserweise alle, es ist wie so was wie für unternehmerische Planung, aber eben für ein Land von 1,4 Milliarden Menschen, für alle Behörden und alle Firmen. Und das ist natürlich hochpolitisch, wie auch ein Koalitionsvertrag, aber im Grunde einigt man sich, und ich meine einig hier in Anführungszeichen, das sind Machtspiele, die jetzt hin und her gehen, zwischen Beijing, zwischen den Provinzen, zwischen verschiedenen Sektoren, zwischen verschiedenen Prioritäten und Visionen. Es gibt eine ziemliche Bandbreite, die sich nicht sehr offen ausdrückt, aber die da ist. Und man einigt sich auf Prioritäten und das sind dann Orientierungspunkte. Und das hat dann auch wirklich konkrete Auswirkungen. Das heißt, wenn etwas im Plan steht, hat es eine andere Priorität, als wenn es nicht im Plan steht. Weil es ja nicht nur um Zahlen geht, sondern auch um Wortformulierung, geht es auch darum, wie es im Plan erwähnt wird. Das heißt, es ist nicht konsequenzlos. Es ist nicht nur ein Papierberg, sondern kann on the ground durchaus tatsächliche Konsequenzen haben.
Wir haben ja bereits in einer unserer vorigen Folgen besprochen, dass die Bedeutung Chinas für die globalen Klimaziele kaum zu überschätzen ist. Im vergangenen Herbst haben wir über den Klimabeitrag, zu dem sich China unter dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet hat, besprochen und das wurde dann damals als relativ ambitionslos kommentiert. Und nun geht es um den 5-Jahres-Plan und auch der gilt als nicht ambitionierter als die NDCs. Und zwar soll die CO2-Intensität der Wirtschaft, also wie viel CO2 wird ausgestoßen pro Einheit des Bruttosozialprodukts, statt wie bisher um 18% bis 2030 nur um 17% verringert werden und das Ganze dann auf einer neuen Berechnungsgrundlage auch stattfinden. Adam, was sind denn die Konsequenzen dieser neuen Zielsetzung und Berechnung?
Ich meine, du hast vollkommen recht, das ist ja der anhaltende Trend der letzten, sagen wir mal, 6-7 Monate in der chinesischen Politikankündigung, das ist die Bescheidenheit der Ziele, die ja gerade auch hervorsticht angesichts der absoluten welthistorischen Dramatik der Clean Tech, der, wir werden ja darauf noch zu sprechen kommen, Erneuerbaren in China, die ja wirklich weltverändernd ist. Und dann kommt Beijing mit diesen sehr bescheidenen Zielen, mit den Nationally Determined Contributions, also als Teil des globalen COP-Prozesses, Pariser Abkommen, und dann jetzt dieser Fünfjahresplan, der ja auch sehr bescheiden ist, und da wird wohl auch irgendwie ein bisschen geschummelt. Ich meine, das kann man ja zweifach lesen. Auf der einen Seite ist es natürlich blöd, dass sie schummeln. Auf der anderen Seite scheinen ihnen die Zahlen tatsächlich wichtig zu sein. Sonst würde man sich ja nicht die Mühe machen zu schummeln. Das ist ja nicht anders. Es ist nicht wie bei Trump, der ja dann einfach irgendwelche willkürlichen Dinge erzählt, sondern die versuchen, das irgendwie hinzubekommen mit der Arithmetik. Ist halt ein anderer Politikstil. Entscheidend ist, glaube ich, hier, und ich werde jetzt mein neues Chinesisch bemühen. Ich bin ja begeisterter Chinesischlerner im Moment. Und es gibt ja überlappende Politikmuster in China. Das heißt, es gibt den Fünfjahresplan, dann gibt es sektorale Pläne. Dann kommen zum Beispiel von der National Energy Agency, also der Nationalen Energieagentur, dann Eingriffe. Aber das Allerwichtigste sind natürlich die Ankündigungen von Xi Jinping selbst. Und da ist, und man kann es, glaube ich, nicht überschätzen, die September 2020-Ankündigung, das entscheidend, die alles in Gang gesetzt hat seitdem. Und das ist das sogenannte doppelte Carbon, das heißt Shuangtan auf Chinesisch, also doppelt Carbon. Und das Doppelte ist Peking, also Spitzenwerte für den Ausstoß bis so 2030 und dann irgendeine Form noch zu bestimmende Net Neutrality bis 2060. Und das sind die Leitlinien. Und das sind magische Wörter im Chinesischen. Ich habe das jetzt in Beijing erlebt. Also man sagt einfach Shuangtan und alle wissen, okay, jetzt aufmerksam sein, jetzt wird's wichtig. Das doppelte Ziel ist angekündigt. Und wenn das dominiert, und es gibt ja auch die Mittel dazu mit den Erneuerbaren, dann kann man die Details und diese arithmetischen Berechnungen im Fünfjahresplan kann man sich stecken. Also unmittelbar nach der Ankündigung, September 2020, kam ja der 14. Fünfjahresplan. Und das hat wirklich den Erdrutsch, die Lawine losgelöst. Also da war auf einmal alles nur noch Shuangtan und jede Provinz und jedes Amt brauchte einen solchen Plan. Und daraus erzeugte man dann diesen enormen Anstoß. Und das ist ja eine gemischte Wirtschaft, private und öffentliche Wirtschaft. Die großen Staatsfirmen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Die Masse der chinesischen Wirtschaft ist privatwirtschaftlich organisiert. Aber das Entscheidende ist die Kreditvergabe. Das heißt also, wenn du mit einem Projekt kommst, das entweder Fünfjahresplan-Priorität hat oder Shuangtan-kompatibel ist und in irgendeinem provinziellen Shuangtan-Programm drinsteht, dann kriegst du dein Geld und kannst die Investition machen. Und man sieht das gerade bei Solar, das ja am Anfang überhaupt nicht Staatsinteresse war, sondern das war ja wirklich eine private Sache. Das ist über die, also seit 2010, immer höher in die Prioritätenliste gesetzt worden. Und auf einmal konnte man nach 2020 für jedes Solarprojekt Geld bekommen. Etwas anders im Neuen, also das 15. Fünfjahresplan tritt da ein bisschen zurück. EV werden dann auch nicht mehr als fördernördwürdige Sektoren beschrieben, aber ich meine, Warum? Weil BYD natürlich Weltklasse ist und alles schlägt. Also selbst die Chinesen sehen, dass da nicht mehr Subventionen gemacht werden müssen. Das ist das Spiel, das man noch abschätzen muss. Das ist also, die Chinesen haben auch Politik. Es ist hochkomplex. Es ist so eine, man muss sich das wirklich so als Kartenspiel denken. Okay, ich komme jetzt mit meinem König und meinem Ass und hast du vielleicht eine Trumpfkarte mit, die du mich ausspielen kannst? Dieses Spiel, da werden wir die Prioritäten sehen. Und es wird interessant zu sehen, wie China jetzt auf diesen Schock reagiert. Kurzfristig natürlich stabilisieren. Geht alles um Stabilität. Aber längerfristig ist das ja, unterstreicht das ja nur die Logik ihrer Position der Abkopplung.
Also was ich mich dabei so ein bisschen frage, ist, sie hätten ja das Potenzial, da auch eine größere Führerinnenrolle einzunehmen und sagen, wir sind Vorreiter jetzt bei dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren gezeigt. Alle Welt schaut irgendwie auf China, wo natürlich massiv diese grünen Technologien vorangebracht werden. Und doch findet sich das nur bedingt in diesem Plan wieder. Also allein auch bei den Zielen, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht. Also ich glaube, da ist irgendwie sowas, dass momentan sind sie, glaube ich, irgendwie bei knapp über 20%, was den tatsächlichen Anteil dann bei dem Konsum von Erneuerbaren angeht. Und jetzt ist das neue Ziel mit dem Plan, dann irgendwie bei 25% bis 2030 zu sein. Mhm. Also was halt nur eine minimale Erhöhung ist, wo man sagen kann, das können sie eigentlich auch in einem Jahr oder so schaffen. Also ich finde das schon schwer, das zusammenzubringen, weil ich denke, eigentlich gäbe es da für sie auch eine viel größere Möglichkeit, sich da auch positiv in Szene zu setzen. Ne? Und klar kann man jetzt auch immer damit kommen und sagen, was sicherlich auch, glaube ich, eine große Rolle spielt, dass vielleicht auch dieses Thema Klimakrise und auch Emissionen reduzieren eher so ein bisschen ein Nebenthema ist. Also dass es prima jetzt erstmal darum geht, Technologieführerschaft, Unabhängigkeit bei Lieferketten. Ne? Also da geht es ja auch ganz viel darum, wie können sie auch in neuen aufstrebenden Industrien Fuß fassen, wie können sie die Zukunft mitgestalten, Sci-Fi und also diese ganzen Sachen, wo klar ist, sie haben da einen großen Anspruch. Und irgendwie dieses Klimathema, das kommt jetzt da zwar auch noch vor und ist irgendwie relevant, weil natürlich wichtige Industrien und Schlüsseltechnologien damit einhergehen, aber es ist sehr stark von dieser technologischen Komponente geprägt und jetzt weniger, habe ich das Gefühl, oder meine Lesart ist, von der klimapolitischen Ambition. Würdest du das auch so sehen?
Ja, vor allem, denke ich, müssen wir unsere westlichen Brillen absetzen. Ich meine, ganz fundamental ist, glaube ich, wie man sagt, warum setzen sie nicht in Szene? Weil Beijing sich für unser Theater nicht interessiert. Full stop, die sind einfach nicht besonders interessiert am westlichen Theater, am moralischen, am normativen, an der Führerschaft, an Fragen der Verantwortung. Das ist nicht Thema für sie. Sie interessieren sich sehr für Regimestabilität und unter Xi ist das absolut. Und ich meine das nicht nur im zynischen Sinne. Sie sind ja wirklich davon überzeugt, dass die CPC, die Chinesische Kommunistische Partei, die bessere Zukunft ist. Das ist nicht nur ein Gedankenspiel. Sie sind ja vollkommen davon überzeugt und sie sind zutiefst davon überzeugt, dass das bedeutet, dass man ökologische Schäden managen muss. Und das haben sie ja in absolut dramatischer Form gemacht in den letzten 10 bis 15 Jahren. Also die Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, alle diese Kernbereiche, die unmittelbar die chinesische Bevölkerung betrifft, das ist rasanter als jemals im Westen. Doppelt so schnell fast wie die Amerikaner in den 70er und 80er Jahren. Das heißt, sie sind todernst dabei und sie sind auch todernst in Sachen Klima, aber es wird abgewogen, genau wie du sagst, Sarah, gegen alle diese anderen Entwicklungselemente. Und letztendlich ist für sie, glaube ich, und da hat, glaube ich, die NGO Ember das richtig erfasst, sie bauen einen Elektrostaat. Das heißt, längerfristig ist ganz klar, die Entwicklung ist zu einem strombasierten Energiesystem. Und für China und wenn es die restliche Welt erlaubt, auch für die weitere Region und vielleicht sogar interkontinental. Ich meine, das ist der chinesische Plan. Und sie haben ja auch die Technologie dafür, für diese Langstreckentransmission, das ist ja wirklich fast ein Monopol für sie. Und das ist das Entscheidende. Und ökonomisch gedacht ist das ja auch eine Umkehrung gewisserweise der europäischen Prioritäten. Was sie machen, ist den Strom möglichst billig. Also sie wollen den Preis für Strom, sie sind ja rund auf die Hälfte des europäischen Levels, und sie wollen möglichst viel, möglichst billigen, wenn es geht, möglichst sauberen Strom. Und zunehmend können sie durch die Kombination zum Beispiel aus ein paar Kohlekraftwerken, riesige Wind- und Solar- und Batterieanlagen, das so kombinieren, dass sie Strom einfach für Industriezwecke so liefern können wie niemand anders in der Welt. Das können die KI-Leute mit noch so viel Geld in Amerika, kommen sie nicht an den Strom. Wie die Chinesen es in verschiedenen, vielen, vielen Provinzbasen bauen können. Und das hat natürlich eine tiefe Rationalität, aber es ist als letzter Punkt vielleicht auch, weil wir diese zwei Sachen miteinander kombiniert haben, sollte man nicht auf die Idee kommen, okay, auf der einen Seite haben wir das verrückte amerikanische, israelische Aggression und der Westen ist verrückt und was ja nicht falsch ist. Es ist ja vollkommen außer Rand und Band. Aber das, was die Chinesen machen, ist ja auf ihre eigenen Weise absolut waghalsig. Und ihre Überzeugung ist, ihre tiefe Überzeugung ist, dass alle die fundamentalen Probleme der nachhaltigen Entwicklung tatsächlich todernst sind. Es geht um nachhaltige Entwicklung. Wir haben immer gesagt, dass das an die ökologischen Grenzen geht. Ist schon immer klar gewesen, wenn man wirklich Milliarden Menschen auf ein hohes Level heben will, dann kommen wir an die ökologischen Grenzen.
Das muss man einfach in Kauf nehmen. Und das machen sie jetzt. Und zwar wirklich konsequent. Jörg, du hast ja dieses tolle Bild des Rallyefahrers, der gleichzeitig Gas und bremst, Gas gibt und bremst. Das ist, glaube ich, genau die chinesische Vision. Und sie gehen bis an den Rand des Machbaren. Und warum würde man weniger tun? Nein, sie gehen absolut am Rand entlang. Und zwar sind sie die bestimmende Kraft in allen diesen Trade-offs. Sie werden bestimmen, wie knapp es wird. Das ist eine absolut waghalsige, planetarische, nachhaltige Entwicklungspolitik, die sie betreiben. Das wäre meine Einschätzung. Also hinter dieser faden, etwas enttäuschenden Planvision steckt im Grunde der Gedanke, wir haben es euch gesagt, es kommt nicht schnell. Wir machen Peaken so um die 2030 herum und dann haben wir ein Jahrzehnt der Stabilität und dann geht es rasant nach unten. Und wir haben es euch gesagt, das ist genau der Plan, das führen wir jetzt aus. Und wenn ihr Skepsis habt, dann schaut doch auf unsere erneuerbare Kapazität. Wir können die gesamte Strominfrastruktur von Deutschland innerhalb von 6 Wochen hinstellen. Beliebig wo in China. Und ihr wollt mit uns über, was weiß ich, Nachhaltigkeit diskutieren. Wir können buchstäblich das gesamte deutsche Stromsystem innerhalb von wenigen Monaten hinbauen. Was habt ihr an Kapazität? Und ich meine, das ist in gewisser Weise, denke ich, das ist das Schockierende, wenn man wirklich sich einlässt auf diese Logik Beijings. Das ist wirklich eine, ja, grüne Modernisierung ist nur, es geht in diese Richtung, aber mit einer weltbestimmenden Ambition, die natürlich vollkommen anders gestimmt ist als die damaligen Diskussionen in Europa in den 2000er Jahren, wo es ja im Grunde um sorgfältiges Abwägen, Prinzip, Verantwortung, all das ging. Das ist nicht der Stil in Beijing, sondern wir machen es jetzt bis zur Grenze und schaut mal zu, Leute.
Ja, nee, das ist faszinierend, das zu beobachten. Ich muss sagen, als jemand, der immer auch ein Stück weit von der Klimawissenschaft herkommt, habe ich so den Eindruck, es ist ein Kapitän auf einer Titanic, die auf den Eisberg zusteuert und da so knapp.
Aber Sie sagen, wir sehen den Eisberg.
Ja, die sehen den Eisberg, genau. Aber wer weiß genau, wo unterhalb der Wasseroberfläche nun wirklich der Eisberg verläuft?
Ja. Yeah. Und ja, es gibt keine Sicherheitsmarge.
Genau, in dem Manöver ist keine Sicherheitsmarge drin. Und Naja, also es ist dann auch für China nicht lustig, wenn, keine Ahnung, das Grönland Eis schon abschmilzt. Nee,
ist absolut klar. Aber ich meine es ernst. Ich denke, sie nehmen eben diese Trade-offs, die nehmen beide Seiten des Trade-offs ernst. Und wer will mit ihnen darüber debattieren, dass es möglichst viel Entwicklung geben sollte? Wer sind wir zu sagen, ihr Leute, wie wir es hatten, Sarah? Ich meine, Europa hat wirklich angesichts dieser Energiekrise keine fundamentalen Probleme. Das Problem ist, die unterentwickelten Länder haben Probleme. Und China wird nicht, full stop, einfach wird nicht in diese Position des Opfers sich drängen lassen. Full stop. Das ist ja das, es geht um Souveränität, es geht um Entwicklung in diesem Sinne. Wer kann seine eigenen Umstände in gewisser Weise mitbestimmen. Und da ist Beijing, das ist, wie Sie sagen würden, Bottomline. Also damit ist nicht zu debattieren.
Und also vielleicht da nochmal kurz nachgefragt, du warst ja jetzt auch kürzlich in China. Yeah. Warst da ja auch bei einer großen Konferenz, das China Development Forum. Yeah. Und also zu dem Zeitpunkt war ja der Plan dann auch schon draußen. Also gab es da irgendeine Debatte auch über die Klimaambitionen Chinas? Vielleicht auch Stimmen, die gesagt haben, sie hätten sich da mehr gewünscht? Oder wie wird das auf chinesischer Seite diskutiert?
Ja, das muss man sich in Beijing etwas anders vorstellen. Also bei solchen öffentlichen Großveranstaltungen wird nicht debattiert. Bitte, es werden Statements abgegeben und dann wird rituell gesagt, das ist wirklich wahnsinnig. Sie setzen einen 90-minütigen Panel ab, haben 8 Sprecherinnen, die jeweils sehr diszipliniert ihre 7 Minuten oder so abrackern. Und dann sagen sie zum Schluss, entschuldigen, ja, uns ist die Zeit für eine Diskussion ausgegangen. Und dann kommen sie auf verschiedene Begriffe, die Unterhaltung oder Debatte ersetzen sollen, sondern wir haben Meinungen ausgetauscht, heißt es dann. Nee, da wird nicht debattiert. Also im offenen Raum natürlich nicht in China. Hinter geschlossenen Türen gibt es viele Meinungen dazu. Aber das Allerentscheidende ist, denke ich, dass 2 Dinge bisher jedenfalls feststehen. Xi Jinpings, dieses doppelte Carbon-Ding, das steht noch. Und auf der anderen Seite die Kapazitäten der erneuerbaren Energien in China. Und das sind die entscheidenden Faktoren, mit denen man sich das irgendwie noch zurechtlegen kann. Denn sonst sind diese Ankündigungen, ja, wie alle sagen, im Grunde sehr bescheiden.
Ja, Adam, wir müssen Schluss machen. Du hast deinen nächsten Termin. Danke wieder für dieses spannende Gespräch. Ich glaube, wir werden immer wieder auf China zurückkommen. Das wird uns weiter interessieren. Und ja, danke schön für diese Aufnahme und bis zum nächsten Mal.
Bitte, bitte. Immer eine Freude.
Ciao.
Bis tschüss.
Ja, Sarah, was sind denn jetzt deine wichtigsten Schlussfolgerungen? Was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Also ein Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass für China Wirtschaftswachstum absolute Priorität hat, weil sie das eben auch als einen Schlüssel zur Souveränität verstehen, die sie begreifen als eine Mischung aus eben Erneuerbare, die sie stark ausbauen, aber weiterhin auch Kohle, von der sie sich nicht verabschieden können, und auch etwas Atom gibt es da noch am Rande. Das heißt also, sie machen die Energiewende so schnell, wie sie glauben es zu können, in ihrem eigenen Thema, in ihrem eigenen Tempo, zu ihren eigenen Regeln und vor allem eben auch unter Wahrung ihrer wirtschaftspolitischen Prioritäten. Und das ist eben da, wie Adam das gesagt hat, ein Ausgleich, der gefunden wird, was jetzt in dem Fall dann vielleicht wichtiger ist, wo man dann das Thema Emissionsreduktion stärker priorisiert oder wo man auch sagt, gut, jetzt hier wollen wir aber erstmal die Technologieführerschaft haben, auch im Zweifel zu Lasten von der Klimathematik.
Ja, und wenn Sie es mit den Zielen eines Peaks der Emissionen vor 2030 und der CO2-Neutralität bis 2060 ernst meinen, dann wird ja die große Frage sein, wie der Emissionspfad dazwischen verläuft. Da kann man sich ein langes Plateau vorstellen ab 2030, so ganz langsam abwärts. Und dann so kurz vor 2060 ein ganz rascher Abstieg. Oder eben ein anderer Pfad wäre, und der wäre mir der liebere, zuerst ein sehr rascher Abstieg und dann vielleicht für die schwierigen, harten Emissionen, die schwierig wegzukriegen sind, von 2040 bis 2060 dann noch so ein langsamer Auslaufpfad. Und was Sie da wählen, wird einen Riesenunterschied für die Welt machen.
Ja, und ich denke, klar, wir als Klimainteressierte, wir wünschen uns dann natürlich sehr stark, dass da ein hohes Ambitionsniveau ist und eben schneller die Emissionen gesenkt werden. Und ich glaube, es wird auch wichtig sein, das in Zukunft weiter zu beobachten und auch kritisch immer wieder zu kommentieren. Wir haben ja auch eigene Probleme zu Hause. Wir müssen auch weiter an der Bearbeitung der Klimakrise und an der Dekarbonisierung der Wirtschaft arbeiten. Und da gibt es reichlich zu tun und eben auch speziell als europäische Demokratien zu zeigen, dass sowas auch möglich ist mit einem System, was eben deutlich demokratischer ist und auch die Herausforderungen der Transformation bewältigen kann.
Diese Folge wurde konzipiert und gesprochen von Jörg Haas und Sarah Rippert mit Adam Tooze. Produktionsleitung Jonas Witsch, Schnitt Kevin Kerners vom Audiokollektiv. Projektmanagement, Social Media und Marketing Christina Rode, SEO Hannes Jeremia Jags.